Ich schätze, die meisten sind heute mit einem Auto hier hingekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, aus wie vielen Teilen so ein Auto eigentlich besteht. Ich habe mal nachgeguckt, vielleicht schätzt ihr mal, was meint ihr, wie viele Teile sind in so einem Auto drin? Jörg, was denkst du? Ja, ich habe mal so geguckt, 10.000, teilweise je nach Ausstattung könnte es auch mehr sein. Also es ist schon eine ganze Menge. Und wenn euch jetzt jemand sagen würde, dieses Auto, was ja eigentlich schon hochkomplex ist, ne, das muss ja alles gut zusammenspielen und so, wenn euch jemand sagen würde, es ist einfach aus dem Nichts entstanden, dann würdet ihr diese Person ziemlich dumm angucken, weil ich habe auch das mal recherchiert, dieses Auto wurde von, die meisten Autos wurden so von 3.000 Mitarbeitern innerhalb von, hat mich auch gewundert, 15 bis 20 Stunden hat das gedauert, bis zum Auto am Fließband von dem Stanzen des Metalls bis zur Auslieferung oder bis zur Fertigstellung dann vergehen. Also ist wirklich viel Arbeit. Und wenn wir schon wissen, dass so ein Auto nicht aus dem Nichts kommt, wie viel mehr wir oder die ganze Schöpfung, die Gott gemacht hat. Aber viele Menschen glauben daran. Und auch wenn wir uns so in der Welt umsehen, dann wissen wir ganz genau, das, was wir sehen, ist nicht das, was es alles gibt. Es gibt noch viel mehr. Es gibt Dinge, die wir nur durch Mikroskope zum Beispiel erkennen können, Mikrobiologie oder andere Dinge. Und Wissenschaftler würden auch gar nicht leugnen, dass es zum Beispiel Bakterien oder so gibt, nur weil wir sie vielleicht mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Das machen sie nicht, aber Wissenschaftler sagen meistens schon, dass es Gott nicht gibt, weil wir ihn nicht sehen. Und im Hebräerbrief sehen wir halt schon, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dass er sich uns offenbart hat durch Sprache, durch sein Wort. Und dass es eben genauso wie ein Auto aus dem Nichts kommt, nicht aus dem Nichts kommt, so sind auch wir geschaffene Wesen und alles, was wir kennen, ist von Gott gemacht. Und genauso ein anderes Bild, wenn ihr eine kleine Ameise vor euch habt, die ist ja winzig klein, und die würde von meinem kleinen Zeh sein, dann würde sie wahrscheinlich noch niemals meinen kleinen Zeh wahrnehmen können. Und so ist das auch mit Gott. Gott ist so viel größer als wir. Wenn es auf uns ankommen würde, dann würden wir ihn gar nicht verstehen oder erkennen, wer er überhaupt ist. Aber Jesus ist Mensch geworden. Er hat sich quasi auf unsere Welt begeben und er hat es möglich gemacht, dass wir ihn erkennen können. Und er hat uns erlöst und errettet und uns alles gegeben, was wir brauchen, wenn wir an ihn glauben. Und deswegen ist der Titel der Predigt heute: Christus ist genug für dich. Und wir wollen uns dazu 5 Punkte in Hebräer 1, Vers 1 bis 3 anschauen. Der erste ist: Christus ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Der zweite Punkt ist: Christus ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Er hat es nicht nur erschaffen, sondern er sorgt auch dafür, dass kein Planet oder sowas auf diese Erde stürzt und wir alle tot sind. Der dritte Punkt ist: Durch Christus erkennen wir Gott. Und der vierte Punkt: Christus hat uns von unserer Schuld befreit. Und dann der fünfte Punkt: Christus ist der Herr über alles. Ja, er ist nicht nur der Schöpfer und unser Erretter geworden, sondern er ist auch der Herrscher über dieses ganze Universum. Ja, lass uns nochmal aufstehen vor der Predigt und gemeinsam beten, bevor wir uns Gottes Wort anschauen. Danke, Vater im Himmel, dass wir heute hier zusammenkommen können. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, dass du uns den Vater sichtbar gemacht hast, den wir sonst nie hätten erkennen können. Danke, dass du in deinem ganzen Wort darauf hinausgearbeitet hast, dass einmal dein Sohn kommen wird. Danke, Herr Jesus, dass du dann wirklich Mensch geworden bist, dass du uns ja gezeigt hast, wer Gott ist und was wir tun müssen, um zu ihm zu kommen. Danke, dass du auch am Kreuz dann für uns gestorben bist und dass wir aus Glauben errettet werden können. Bitte öffne uns jetzt die Augen für dein Wort und stärke uns neu in der Beziehung mit dir. Amen. Ja, der erste Punkt ist ja: Christus ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Und als Geschöpfe sind wir eben darauf angewiesen, dass Gott sich uns offenbart, weil wir können ihn nicht aus uns verstehen. Nur wenn Gott sich uns offenbart, können wir verstehen, wer er ist, wie sein Wesen ist und auch woher wir eigentlich kommen und wofür wir leben. In Hebräer 1, ich lese erstmal den Predigttext vor, da lesen wir davon. In diesen drei Versen steckt so viel, deswegen auch diese fünf Punkte, ich lese sie mal vor. Hebräer 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ja, in Hebräer 1, Vers 1 und 2 haben wir gerade eben gelesen, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in den letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet. Und was bedeutet das? Gott hat vor Zeiten zu den Vätern geredet. Das bedeutet, er hat zu seinem Volk geredet, zu den Stammvätern, Abraham und auch zu dem ganzen Volk. Und vielfach bedeutet dabei, dass er das durch ganz verschiedene Offenbarungen gemacht hat. Er hat Propheten geschickt. Diese Propheten haben teilweise Träume gehabt oder sie sollten irgendwelche Sachen den Leuten vorspielen, um den Leuten einfach Gottes Offenbarungen dann zu zeigen. Es gab Visionen, Träume und Handlungen in der Geschichte. Ja, Gott hat auch teilweise einfach eingegriffen oder hat direkt zu Mose oder sowas gesprochen. Also Gott hat sich immer schon den Leuten, die an ihn glauben, offenbart. Zuerst seinem Volk. Und diese Offenbarungen, die haben immer dazu gedient, dass das Volk wusste, wie sie mit Gott leben konnten, aber auch, dass Gott einmal einen Messias senden wird. Das ist sozusagen diese rote Linie, die sich vom Alten Testament bis zum Neuen Testament zieht und die dann ihre Erfüllung im Neuen Testament findet. Und diese Offenbarungen haben sich dann im Alten Testament über 1600 Jahre gezogen. Aber diese Offenbarungen im Alten Testament für das Volk Gottes, sie waren nur bruchteilhaft. Ja? Diese Leute wussten, ein Messias würde kommen, aber sie wussten nicht, was das für sie konkret bedeutet oder sie wussten nicht, wie es genau kommen würde. Jesus Christus kam dann im Neuen Testament auf diese Welt. Er war Gott und ist dann Mensch geworden. Er ist trotzdem Gott geblieben, aber war trotzdem 100% Mensch. Und dadurch zeigt er uns dann, wer Gott ist. Im Johannesevangelium, da predigen ja Sascha und Jörg drüber, da lesen wir auch ganz viel darüber, dass Jesus immer von seinem Vater erzählt und dass er sagt, ich mache nichts, was mein Vater nicht will. Oder er sagt auch, dass sein Vater ihn gesandt hat. Und genauso sagt er, wer ihn sieht, der sieht den Vater. Also wir sehen, Jesus Christus ist auch alleine durch seine Person schon die Offenbarung Gottes. Alles, was er tut und sagt, das widerspiegelt Gott. Aber dazu kommen wir dann noch gleich mehr dazu. Der Autor des Hebräerbriefs, ich habe es in der letzten Übersichtpredigt schon mal gesagt, der schreibt an die Empfänger des Briefes, weil sie ein Problem hatten, nämlich, dass sie sich nicht mehr mit Jesus, dass ihnen Jesus nicht mehr ausgereicht hat, sondern dass sie sich nach anderen Dingen ausgestreckt haben, dass sie ihre Erfüllung in anderen Dingen gesucht haben. Und er warnt sie halt dann davor, wieder zu alten Traditionen zurückzukommen oder zu nichtigen Dingen, die eigentlich nur auf Christus hingedeutet haben. Jetzt, wo Christus da war, und das war er ja schon, als die Empfänger diesen Brief bekommen haben, da haben sie in Christus alles gehabt, was sie brauchten. Da brauchten sie nicht mehr den alten Bund, der nur darauf hingedeutet hat, was Jesus tun würde. Ja, und deswegen, ich hatte es schon angekündigt, dieser Abschnitt ist ganz anders als bei anderen Briefen, wo es meistens mit einer Begrüßung losgeht, sondern hier in diesem Brief geht es direkt mitten ins Thema. Ja, hier wird direkt was richtiggestellt, was in Schieflage war, nämlich dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, dass man den nicht zu einem Engel degradieren kann oder dass man sich von dem Glauben an ihn losbinden kann. Weil wenn man nicht an ihn glaubt, dann gibt es keine andere Errettung mehr. Christus ist die vollkommene und deswegen die abschließende Offenbarung Gottes an uns. Durch ihn wissen wir alles, was wir wissen müssen, um zu Gott kommen zu können. Und warum sollten die Empfänger deswegen am alten Bund festhalten, wenn sie doch in Christus das Vollkommene bekommen haben? Und auch wir haben zwar keine Probleme mit jüdischen Traditionen, aber wir strecken uns manchmal auch nach anderen Dingen aus. Ja, wir suchen die Erfüllung vielleicht im perfekten Gottesdienst oder darin, dass wir vielleicht denken, wir müssten die perfekteste Ehe haben oder den besten Job oder was weiß ich. Also wir können uns so schnell ablenken mit irgendwelchen Dingen, wo wir meinen, wir würden Erfüllung finden, aber die wirkliche Erfüllung finden wir eigentlich nur in Jesus und in dem Leben mit ihm, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und es gibt auch Christen, die strecken sich auch danach aus, etwas Höheres zu haben als das Wort Gottes. Ja, hier haben wir alles, was wir wissen müssen. Es gibt Leute, die meinen heute noch, es gäbe die Gabe der Prophetie. Die meinen, Gott müsste persönlich zu ihnen sprechen und ihnen irgendwas mitteilen, damit sie überhaupt mit Gott leben können. Ja, und ich habe das auch schon oft gehört. Und leider muss man sagen, dass diese Offenbarungen, die diese Leute haben, eher leeres Geschwafel sind, meiner Meinung nach. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie sagen, eintritt, ist schon ziemlich groß, weil es einfach sehr allgemein ist. Aber irgendwie fühlen die Leute sich so toll, wenn sie sagen, ich habe eine Offenbarung von Gott empfangen. Aber was wir in Hebräer 1 lesen, ist, dass Christus die abschließende Offenbarung Gottes ist. Es gibt keine neue Offenbarung Gottes mehr, weil alles gesagt ist, was gesagt werden muss. Und wenn wir mit Jesus leben und nach Gottes Führung trachten, dann haben wir sein Wort zur Verfügung. Natürlich den Heiligen Geist, der in uns ist. Natürlich spricht der Heilige Geist teilweise zu uns und sagt uns, legt uns Dinge aufs Herz und dann wissen wir, was richtig oder falsch ist. Aber ich werde nicht zu Sascha gehen können und sagen, hör mal Sascha, ich habe gerade von Gott was empfangen. Du wirst nächste Woche einen neuen Job bekommen. Nimm den auf jeden Fall an. Dann wirst du Millionär oder so. Erstens ist das wenig hilfreich für Sascha, weil, also ich gönn's dir, dass Gott dich segnet, aber nicht mit Geld. Also ich weiß nicht, ob das ist nicht das Wichtigste im Leben. Also andere Dinge werden deutlich wichtiger. Und ich glaube einfach, dieser Glaube, wenn man sich daran festhangelt, an sowas Oberflächlichen, sage ich jetzt mal, da ist wenig Tiefe dahinter. Also wenn wir wirklich mit Jesus leben wollen, dann sollten wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Und oft geht das im Alltag unter, aber umso schöner ist das, wenn wir es etablieren in den Alltag. Also wir machen das jetzt meistens so, wenn ich nach Hause komme, dass wir dann abends, bevor wir schlafen gehen, dann ein Gotteswort lesen. Und das ist wirklich schön, weil gerade wenn man einen stressigen Tag hatte, dann ist es das, was einem wirklich Erfüllung gibt. Ja. Gottes Wort ist genügsam. Es reicht für jedes unserer Probleme aus. Wir brauchen nicht zu jemandem hin, der ein scheinbarer Prophet ist oder so. Ja, wir wissen durch Gottes Wort, wie wir erlöst werden können und wir wissen auch, wie wir im Leben mit Problemen umgehen sollen, wie wir die größten Entscheidungen unseres Lebens treffen können. In 2. Timotheus, vielleicht schlagt ihr es mal mit mir auf, ihr kennt die Stelle wahrscheinlich, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Da lesen wir darüber, dass das Wort Gottes ausreichend ist für alle unsere Probleme. Dort steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, diese Stelle lässt nichts offen. Da kann keiner mehr sagen, uns fehlt irgendwas, wenn wir Gottes Wort haben und uns ernsthaft damit beschäftigen, weil wenn wir Antworten suchen auf irgendwelche Fragen unseres Lebens, dann finden wir die auch. Natürlich werden wir jetzt nicht in Gottes Wort finden, konkrete Antworten, zum Beispiel, soll ich den oder den heiraten oder sowas, aber grundsätzlich Prinzipien. Und Gott gibt uns durch seinen Geist natürlich auch Weisheit. Und in manchen Dingen haben wir halt auch die Freiheit, wie wir Sachen tun können. Und deswegen ist es schön zu wissen, auch im Hebräerbrief, wo das immer so klargestellt wird, wir brauchen nicht mehr als Christus und Gottes Wort, weil Christus und Gottes Wort ist auch irgendwo eins. Egal, ob wir das Alte Testament oder das Neue Testament lesen, wir werden immer Christus finden, wenn wir Christus kennen, wenn wir ihn überall sehen. Die Juden konnten das damals nicht, die zu Zeiten des Alten Testaments gelebt haben, weil sie Christus noch nicht kannten. Wir haben ihn aber kennengelernt. Und das ist ein Privileg. Tut mir leid für den Husten. Die Bibel ist nichts Mystisches. Man braucht keinen Geheimcode, wo es schon Filme drüber gab oder sowas, um zu verstehen, was hinter der Bibel steht. Ja, wir müssen nicht verstehen, was hinter der Bibel steht, wir müssen einfach verstehen, was in der Bibel steht, weil Gott hat uns als kommunizierende Menschen erschaffen. Ja, uns macht es aus, dass wir uns mit anderen austauschen wollen, dass wir uns anderen mitteilen wollen oder dass wir verstehen wollen, was andere uns sagen wollen. Ja, wir wollen wissen, wie es den anderen geht. Ja, wenn wir uns sehen, dann fragen wir uns sonntags oft, wie geht's dir oder wie war deine Woche? Ja, weil kann sein, dass das vielleicht eine Floskel ist, aber ich denke, meistens meinen wir das doch ernst, weil es uns nicht egal ist, wie es dem anderen geht. Und Gott, er hat auch schon mit Adam und Eva in einer Beziehung gelebt. Er hat mit ihnen geredet im Garten. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und als sie dann in Sünde gefallen sind, da hat sich Gott ihnen auch immer mitgeteilt. Das war der Weg, den Gott gewählt hat, wie er mit uns Menschen in Kontakt kommt, über die Sprache. Ja, wir sind nicht umsonst damit geschaffen worden, dass wir sprechen können, dass wir verstehen können, sondern es ist vor allen Dingen der Weg, wie Gott sich uns mitteilt. Ja, Gott teilt sich uns nicht mit, dass wir irgendwas sehen und erleben, sondern wir sind fasziniert, wenn Sprache zu unserem Herzen dringt. Also wenn jemand uns wirklich versteht oder wenn Gott uns versteht, wenn wir sehen, wer Gott ist, das macht etwas mit uns. Ja, wir erfahren sehr viel darüber, über die Sprache oder durch das, was wir lesen. Das ist ja niedergeschriebene Sprache. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann wollen wir es wirklich verstehen. Ja? Und bei mir ist es immer noch so, man merkt einfach, Gottes Wort ist so viel tiefgründiger als so ein Roman oder so, weil immer wenn ich das Wort Gottes lese, egal wie oft ich schon ein Buch oder so gelesen habe, es gibt immer Dinge, die mir wieder neu auffallen, weil es ist Gottes Wort. Es ist nie, dass wir es ganz ergründen können oder so, aber es ist lebendig. Wir merken, dass wir gestärkt werden, wenn wir es lesen. Es ist was Besonderes. Gott rührt uns damit an. Ja, und wenn wir uns damit beschäftigen, dann müssen wir uns halt mit der Grammatik beschäftigen. Ja, auch die hat uns Gott gegeben, auch wenn das ja für uns nervig ist manchmal. Vielleicht nicht für alle, aber für manche schon. Ja, oder man muss auch den Text vielleicht im Kontext betrachten. Ja, wenn wir jetzt hier den Hebräerbrief lesen, diesen ersten Abschnitt, dann fällt es uns leicht, in den Kontext des Briefes zu packen. Ja, oder auch in den Kontext der Bibel. Ja, wie steht das zum Kontext der Bibel? Ich hatte dazu schon ein bisschen was in der Übersichtpredigt gesagt, weil es gibt manche Stellen, die vielleicht schwer zu verstehen sind, wenn wir sie losgelöst vom Kontext betrachten. Aber wenn wir das einfach im Kontext der Bibel sehen, dann ist Gottes Wort eigentlich leicht zu verstehen. Und selbst wenn wir nicht alles verstehen, wir verstehen genug, dass Gott zu uns redet und dass wir gut mit ihm leben können. Und das ist schön. Ja, wir lernen immer mehr und mehr, wenn wir uns in seinem Wort beschäftigen. Wir werden auch niemals sagen können, so, ich habe jetzt die Bibel durchgelesen, jetzt weiß ich alles. Nein, wir werden immer neue Dinge dazu lernen und das ist schön. Aber die größte Herausforderung wahrscheinlich für dich und mich ist, dass wir das auch in unserem Leben dann umsetzen, dass wir nicht Theoretiker sind, dass wir alles wissen, sondern dass wir anfangen, nach und nach diese Schätze, die wir da entdeckt haben, auch in unserem Leben umzusetzen. Ja, und in unserem zweiten Punkt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wichtig es ist, ein richtiges Gottesbild zu haben. Auch zu wissen, wer eigentlich Christus ist, damit wir eben nicht irgendwie in die Gefahr geraten, ein falsches Gottesbild zu haben und deswegen vielleicht teilweise an falsche Dinge glauben oder sowas. Der zweite Punkt ist, Christus ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Unser heutiger Abschnitt zeugt wie Johannes 1, haben wir vor einiger Zeit hier auch von Sascha oder Jörg oder beiden gehört, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und auch Kolosser 1 von der überragenden Größe Christi. Ich lese mal mit euch, vielleicht schlagt ihr es mit mir auf, Kolosser 1, ab Vers 15. Kolosser 1, Abvers 15 steht über Christus. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sei es seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und erst vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. In Christus ist alles, was wir kennen, verankert. Ja, selbst Dinge, wo wir denken, die sind doch nicht gut so, wie sie sind. Zum Beispiel, wenn man sich Politik anguckt, ich weiß nicht, ob ihr euch für Politik interessiert oder nicht, dann denkt man sich oft, das kann doch nicht gut sein, was diese Leute machen. Aber selbst hier haben wir gerade gelesen, Christus steht über allen Fürstentümern und allen Gewalten, ja. Es gibt keine Regierung, die nicht unter Christus steht. Ja, in Römer 13 lesen wir sogar, dass Gott sie eingesetzt hat. Und warum? Weil Gott auch teilweise durch ungerechte Menschen zu seinem Ziel kommt. Aber warum sage ich das? Ich sage das, weil, ich habe es eben in der Überleitung gesagt zu dem Punkt, es ist für uns wichtig, dass wir ein richtiges Gottesbild haben. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist Jesus nicht nur unsere Eintrittskarte in den Himmel, sondern er ist auch unser Gott, an dem wir glauben. Er ist derjenige, der uns in der Not helfen kann, der uns durchs Leben trägt. Ja, so wie es in Psalm 23 auch heißt, der immer bei uns ist, auch in dunklen Tälern. Weil er die Macht hat, jeden Umstand in unserem Leben von jetzt auf gleich zu verändern. Und auch in Hebräer 1 lesen wir von dieser überragenden Größe von Christus in Vers 3a. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Christus wird uns in diesem Abschnitt nicht nur als unser Erlöser gezeigt, sondern er wird uns auch als der Herrscher des Universums gezeigt. Er ist der Herr. Und deswegen, wenn jemand an Jesus glauben will, dann muss man ihm auch sagen, du kannst nicht nur an Jesus glauben als dein Retter, sondern du musst auch als Herr an ihn glauben. Du musst dich seiner Autorität unterordnen, weil er Macht über dein Leben hat oder Anspruch hat, dein Leben zu leiten. Er hat das Universum in seiner Hand. Er bewahrt es, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Er ist der einzige Grund, warum wir überhaupt heute Morgen hier sind. Wenn Christus nur einen Moment die Naturgesetze außer Kraft setzen würde, dann würde es zu einer Katastrophe kommen. Ja, und das sehen wir auch, als Jesus auf der Welt war. Wir sehen es im Johannesevangelium, als er Wunder tat. Und auch in den anderen drei Evangelien. Aber da sehen wir es halt gerade, weil wir auch durchpredigen. Jesus griff in das Wetter ein. Ja, er setzte Naturgesetze außer Kraft. Wenn er zum Beispiel über das Wasser lief. Oder wenn er einen gewaltigen Sturm stillte. Das ist nicht natürlich. Das ist, weil er Gott ist. Er ist nicht nur Mensch. Ja, wenn ich im Sturm sage, sei jetzt still, dann wird der Sturm einfach weiter da sein. Ja. Aber wenn Jesus sagt, sei still zu dem Sturm, dann ist der Sturm still, weil er Gott ist. Und das hilft uns in unserem Glaubensleben auch weiter, weil wir wissen, wir glauben an einen Gott, der alles in seiner Hand hält, der nicht sich nur klein gemacht hat und für uns gestorben ist, sondern der auch jetzt der rechtmäßige Herrscher des Universums ist, der jetzt zur Rechten Gottes in der Höhe sitzt, aber der auch einmal sichtbar für alle wiederkommen wird. Was ist das für ein Trost zu wissen, wie groß unser Herr und Erretter Jesus Christus ist? Wie klein werden unsere größten Probleme, wenn wir wissen, wie groß unser Herr ist, oder? Wenn uns das klar wird, dann gibt es kein Problem, was zu groß ist, weil wir wissen, wenn er möchte, dass dieses Problem weg ist, dann wird es weg sein. Und wir wissen auch im Hebräerbrief, und dazu werden wir noch kommen, dass Gott kein grausamer Gott ist, sondern dass Gott ein Gott ist, der mit uns mitfühlt, der nicht umsonst Mensch geworden ist, nur um uns für uns zu sterben und dann schnell wieder in den Himmel zu fahren, sondern er hat uns erstmal auf dieser Zeit, wo er auf der Erde war, Gott offenbart, dann ist er mit der Sünde vertraut worden, ja, er wurde genauso versucht, wie wir versucht worden, oft schon. Und er versteht, wie die Sünde an uns nagt. Er steht nicht da und sagt, boah, Jan, du hast jetzt echt wieder krass gesündigt, ich kann dich nicht mehr lieben. Nein, so ist er nicht. Er wusste, was für ein Sünder du und ich bist. Ja? Und trotzdem ist er für uns gestorben, weil er uns liebt. Und diese Liebe kommt aus ihm, die kommt nicht aus uns. Und das ist ermutigend zu wissen, wenn dieser Gott uns liebt, wenn er der Herrscher dieses Universums ist und jedes unserer Probleme von jetzt auf gleich lösen kann, dann können wir vielleicht Probleme auch besser auch aus seiner Hand annehmen, weil wir wissen ja, er hat etwas mit mir vor, wie wir auch im ersten Petrusbrief damals gelesen haben, dass Gott uns durch die Not im Leben auch oft verändern möchte, dass das wie so eine Läuterung für uns ist. Ein paar Verse weiter, wenn ihr noch gerade im Hebräerbrief seid, Hebräer 1, Vers 10 und 11, da lesen wir: Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst, sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und das ist die Ermutigung, die wir haben, wenn wir Menschen um uns herum fragen, wie geht's dir mit der ganzen Not, die so gerade auf uns zukommt? Ja, viele verlieren ihren Job. Es gibt, wenn man mal nach Amerika guckt, Naturkatastrophen. Dieser Hurricane, der gerade da war. Da verlieren Leute ihr ganzes Hab und Gut. Ja, und wenn man diese Leute fragt, wie geht's dir, und sie glauben nicht an Gott, dann haben sie wenig Halt im Leben. Aber was wir hier gerade gelesen haben im Hebräerbrief, es macht uns deutlich, alles wird vergehen. Ja, diese Welt ist dazu quasi, es ist der Plan Gottes, dass diese Welt einmal vergehen wird, aber Christus wird nicht vergehen. Und das ist ein Trost für uns. Wenn wir uns an Christus festankern, dann kann man uns alles nehmen, aber nicht den Glauben und nicht das ewige Leben. Alles wird vergehen, aber Christus wird nicht vergehen. Und wir werden auch bei ihm sein, wenn wir an ihn glauben. Was ist das für eine überragende Hoffnung, die wir haben, dass er in Ewigkeit unser Anker ist? Ja? Nicht nur in diesem Leben, in Ewigkeit. Das können wir uns kaum vorstellen. Alles andere in dieser gefallenen Schöpfung, alles, was wir kennen, wird vergehen, aber Christus bleibt in Ewigkeit. Und deswegen lasst uns unser Leben ganz auf ihn gründen. Aber Christus ist nicht nur Schöpfer, sondern er ist auch der, durch den wir Gott, den Vater, erkennen können. Unser nächster Punkt ist deshalb, durch Christus erkennen wir Gott. Ein weiterer Grund, warum Christus genug für uns ist, ist, dass er uns den Vater offenbart. Ja, das wollen alle Religionen wollen irgendwie Gott erkennen und wollen seine Gunst gewinnen. Aber sie leben eigentlich in Ungewissheit. Ja, wenn man Moslems fragt, sie versuchen ein gutes Leben zu führen, gute Werke zu tun. Und ich glaube, es gibt da dieses Bild der Waage. Wenn das irgendwie am Ende ihres Lebens halbwegs ausgeglichen ist, dann haben sie eine Chance vielleicht, ins Paradies, heißt das, glaube ich, bei denen zu kommen. Aber es ist keine Gewissheit. Ja, wie traurig ist das, wenn man an etwas glaubt, aber man hat gar keine Gewissheit, dass man auch das bekommt, woran man eigentlich glaubt. Oder dass man wahre Erlösung bekommt, wonach sich unser Herz eigentlich sehnt. Ja, jedes menschliche Herz sehnt sich danach, erlöst zu werden. Oder auch andere Religionen, wo das höchste Ziel ist, dass der Geist sich vom Körper löst oder sowas und dass man dann in einer vollkommenen Gerechtigkeit oder so leben kann. Und sie wissen auch gar nicht, ob das so passiert oder auch nicht. Nur im Christentum, nur wer an Jesus glaubt, ja, noch nicht mal das Christentum, ich würde sagen sogar nur wer an Jesus glaubt, weil auch viele sagen, sie wären Christen, viele sagen zu ihm Herr, Herr und glauben doch nicht an ihn. Jeder, der an ihn glaubt und ein Nachfolger von ihm ist, der kennt ihn und der weiß durch ihn, wer der Vater ist. Ja, Gott, wir lesen das gleich noch in, ich glaube, im 1. Timotheusbrief, genau, 1. Timotheus 6, Vers 16, da heißt es, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei die Ehre und ewige Macht. Amen. In der Bibel wird klar, Gott den Vater kann kein Mensch sehen. Ja, auch zu Zeiten des Alten Testaments, wenn zum Beispiel Mose Gott begegnet ist, dann hat er nie Gott ganz gesehen, weil er hätte es gar nicht verkraftet, Gott zu sehen. Aber in Jesus hat Gott uns das möglich gemacht, dass wir nicht nur eine vage Hoffnung haben, sondern in ihm haben wir den Vater gesehen, weil Christus können wir ganz erkennen. Er hat sich uns offenbart. Er ist Mensch geworden und dadurch ist für uns Gott nicht eine vage Hoffnung, etwas, was wir vielleicht meinen, etwas verstehen zu können, sondern wir können sehr viel von ihm verstehen. Natürlich brauchen wir unser Leben lang, weil Gott so groß ist und das ehrt ihn ja auch und verherrlicht ihn, dass er so groß ist und wir so klein. Aber wir wissen, dass wir zu ihm gehören, wenn wir in ihn glauben und wir wissen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden, weil Jesus das für uns getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Und deswegen ist es keine vage Hoffnung. Deswegen wissen wir nicht ungefähr, wer Gott ist, sondern wir wissen genau, wer Gott ist, wenn wir Jesus sehen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters. Das heißt, er ist Gott gleich. Er ist nicht bloß ein Teil der Herrlichkeit des Vaters, sondern er ist der völlige Abglanz der Herrlichkeit des Vaters. So wie die Sonnenstrahlen das Licht der Sonne reflektieren oder spiegeln, so erkennen wir in Christus die Herrlichkeit Gottes. Und er ist auch das Ebenbild seines Wesens. Ja, es gibt kein wirklich gutes Bild dafür. Manche meinen, man könnte das vielleicht wie so einen Stempel betrachten, den man auf ein Papier stempelt, dass das eins zu eins das Gleiche ist. Aber es ist noch viel mehr. Es ist wirklich eins zu eins, weil Christus ist Gott. Die Dreieinigkeit, die kann man nicht auseinandernehmen. Also es ist drei Personen und doch eins. Aber Gott, den Vater, konnten wir halt nicht sehen. Aber Gott, der Sohn, er ist Mensch geworden. Und durch ihn können wir halt jetzt den Vater erkennen. In Christus Charakter können wir das Wesen Gottes erkennen, denn er ist Gott. Das heißt, Christus ist für uns der perfekte Spiegel, der uns Gott zeigt, den wir nicht sehen können. Und durch ihn können wir Gott erkennen. Christus ist Gott. Er ist Teil der Gottheit, die aus Vater, Sohn und Heiligen Geist besteht. Wenn wir Christus kennen, erkennen wir auch den Vater. In Johannes 12, Vers 45 sagt er, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Aber Christus, er zeigt uns nicht nur den Vater, sondern er ist auch derjenige, der uns von unserer Schuld befreit hat. Und das lesen wir hier auch im Text. Und im nächsten Punkt wollen wir uns damit beschäftigen, dass Christus uns von unserer Schuld befreit hat. Christus ist auch genug für uns, weil er uns von unserer Schuld befreien kann. Keine andere Religion kann das. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt. Jesus hat sich von Gott für die Sünde, für die wir nicht bezahlen können, hingegeben. Und deswegen musste er von Gott bestraft werden. Und wenn jetzt jemand unter uns sagt, ich bin eigentlich gut genug, dann hat er nicht verstanden, was die Sünde anrichtet. Denn die Sünde ist so grausam, dass selbst die kleinste Sünde eigentlich dazu ausreicht, dass sie uns von Gott trennt. Entscheidend ist nämlich nicht unser Maßstab, wie wir Sünde beurteilen, sondern wie Gott Sünde sieht. Und Gott kann keine Sünde ertragen. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wenn wir nur an einem Bereich in unserem Leben gesündigt haben, und das haben wir alle, dann haben wir versagt und werden nicht mit Gott leben können und werden nicht das ewige Leben haben können, wenn wir es versuchen, aus uns heraus zu bekommen. Und wir haben auch nicht unsere Aufgabe erfüllt, dass wir als Ebenbilder Gottes leben sollten. Das haben wir auch nicht getan. Das Problem unserer Sünde muss deswegen behoben werden und dafür ist Jesus Mensch geworden. Gott hat sich auf den Weg gemacht. Jesus hat das Gericht empfangen, was wir nicht hätten tragen können. Ja? Oder beziehungsweise wir hätten es tragen können, aber wären dann in der ewigen Verdammnis gelandet, hätten keine Errettung empfangen. Die Empfänger des Hebräerbriefs haben durch ihre jüdische Herkunft vorher das gekannt, dass die Opfer die Priester Opfer für ihre Sünde brachten. Und diese Opfer geschahen im Hinblick auf das, was Jesus einmal tun würde. Diese Opfer haben sie nicht von der Sünde befreit, sondern sie haben nur ihren Glauben ausgedrückt. Jesus hat schlussendlich den Preis bezahlt, den wir eigentlich hätten bezahlen müssen, durch sein Blut. Und das steht auch im Hebräerbrief, dass nur das Blut uns retten kann. Er, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und jeder, der an ihn glaubt und Buße tut und sein Opfer annimmt, der wird durch Christus gereinigt. Und dieses Opfer reicht für ein und für alle Mal. Ja, es muss kein neues Opfer kommen. Jesus muss nicht nochmal Mensch werden. In Hebräer 10, Vers 12 steht, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Ja, Christus ist mit seinem Werk fertig. Er ist einmal Mensch geworden. Er hat uns den Vater gezeigt. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist wieder auferstanden. Er ist zum Himmel gefahren. Und damit war das Werk vollbracht. Damit ist Gottes Zorn gestillt worden. Und jeder, der an ihn glaubt, der hat jetzt die Gewissheit, dass er nicht mehr für seine Sünden gerichtet wird. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt. Christus ist der Herr über alles. Nachdem Christus das Opfer für unsere Sünden brachte, fuhr er in den Himmel auf und setzte sich zur Rechten Gottes. Er ist jetzt der Herr über alles, was wir uns manchmal gar nicht vorstellen. Wir machen Jesus manchmal so klein. Wir singen Lieder von ihm und sowas. Aber wie oft machen wir uns im Alltag Gedanken darüber, dass eigentlich Jesus unser Chef ist? Mir geht es ganz oft so, ich versuche zwar darüber nachzudenken, aber wie oft denke ich nicht an ihn oder dass er der Chef ist. Aber er ist der Chef, er sitzt zu Rechten Gottes und er ist der Herr über alles. Er hat die Macht über alles im Universum. Er hat die Autorität über seine ganze Schöpfung. In 1. Petrus 3, Vers 22 steht, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes und Engel und Gewalte und Mächte sind ihm unterworfen. Das vergessen wir oft. Christus ist nicht nur unser Retter, sondern er ist auch der Herr. Er ist der König. Er ist zwar noch nicht derjenige, der sichtbar herrscht, sondern er wird sein Reich noch einnehmen, aber er ist schon zu Rechten Gottes und er ist der Herr über alles. Er ist der rechtmäßige Herrscher über alles. Alle Mächte sind ihm untertan. Und diese Tatsache müssen wir anerkennen, wenn wir an ihn glauben wollen. Wir können nicht unser eigener Chef bleiben, wenn wir an ihn glauben. Natürlich können wir durch die Sünde geblendet sein und manchmal müssen wir sehr lange mit Sünde kämpfen, bevor wir verstehen, dass das überhaupt Sünde ist. Aber Gott schenkt sehr viel Gnade und wenn wir diesen Wunsch grundsätzlich haben, mit ihm zu leben und ihm nachzufolgen, dann segnet er das auch. Dann kommt die Kraft aus ihm und nicht aus uns. An Christus zu glauben bedeutet vor allen Dingen seine Autorität auf unser Leben anzuerkennen. Er hat Anrecht und erwartet von dir und mir, dass wir ihm nachfolgen und ihm gehorchen. Alles, was wir tun, sei es in der Familie oder auf der Arbeit, soll zu seiner Ehre sein. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und diesen Vers mag ich sehr gerne und der ist mir immer wieder eine Erinnerung, dass jeder Bereich meines Lebens Jesus gehört. Unser ganzes Leben soll zur Ehre Gottes sein. Unser Gottesdienst beschränkt sich jetzt nicht nur hier auf diesen Besuch, den wir jetzt gerade hier machen, sondern unser Gottesdienst ist die ganze Woche, wenn wir jetzt morgen zur Arbeit gehen, wenn wir uns um unsere Kinder gleich kümmern oder wenn wir den Haushalt machen. Alles, jedes Gespräch, was wir führen, soll ein Gottesdienst für unseren Herrn Jesus sein. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wer Jesus ist, dass er unser Herr ist und dass wir den Wunsch haben, ihm nachzufolgen. Einmal wird sich jedes Knie vor Jesus beugen, auch wenn viele Jesus jetzt noch verspotten oder ihn klein machen. Einmal kommt die Zeit, wo jeder erkennen wird, dass er der Herr ist. Und wir lesen dazu in Philipper 2, schlagt es vielleicht nochmal mit mir auf, Philipper 2, Vers 9 bis 11, dass einmal jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Philipper 2, Abvers 9. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihnen einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Herr über alles, das wissen wir, die wir an ihn glauben, jetzt schon, ja, weil wir haben sein Wort und wir haben ihn erkannt und wir glauben an ihn und das ist ein Geschenk. Aber viele glauben noch nicht an ihn und verspotten ihn oder denken gar nicht über ihn nach. Aber einmal wird der Tag kommen, da wird das jeder erkennen und dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Aber dann ist es zu spät. Ja? Jetzt ist noch die Zeit, wo wir zu ihm kommen können in Gnade. Noch steht das Erlösungsgeschenk für jeden offen, der an ihn glaubt, weil Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Aber einmal kommt der Tag, wo es zu spät ist. Deswegen ist heute ein guter Tag, darüber nachzudenken, wer Jesus eigentlich für dich ist, weil wir alle haben ihn nötig. Ja? Wir alle suchen im Leben nach Erfüllung und finden sie oft nicht, weil wir sie nicht in Jesus suchen. Er ist derjenige, der unserem Leben Sinn gibt. Er ist derjenige, der genug für uns ist. Er ist nicht nur der Retter für uns geworden, sondern er ist auch der Richter für die, die nicht an ihn glauben werden. Und das ist dann kein schöner Anlass. Aber die, die wir an ihn glauben dürfen, wir dürfen uns darüber freuen und dankbar sein, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat. Und am Schluss will ich nochmal zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Alle Punkte, mit denen wir uns heute beschäftigt haben, machen uns deutlich, dass Christus genug für uns ist. Er ist die vollkommene Offenbarung Gottes an uns und wir brauchen keine weitere Offenbarung mehr. Ne? Wir müssen uns nicht nach irgendwelchen anderen Dingen ausstrecken, sondern wir haben sein Wort und darin finden wir alles. Er ist unser Schöpfer und er erhält auch seine Schöpfung. Durch ihn erkennen wir Gott und er ist unser Erlöser, durch den wir von unserer Sünde gereinigt sind. Und das Wichtigste, dass er der Herr über alles ist, der zu Rechten Gottes sitzt und unsere Anbetung verdient hat. Also lasst uns nicht mit weniger zufrieden sein als mit Christus. Lasst uns nicht, wie die Hebräer auf die Idee kommen, dass es was Besseres gibt, sondern lasst uns auf Christus schauen, den Anfang und Veränder unseres Glaubens. Amen.